Also, starten wir. Ich möchte das erste Werkzeug aus meinem Rucksack rausholen. Und das ist Punkt 1. Wenn wir uns mit der Offenbarung beschäftigen, dann müssen wir zuerst beachten, dass, was die Offenbarung ist, wozu dieses Buch geschrieben ist, nämlich es zu offenbaren und nicht zu verschlüsseln. Das ist das Erste. Was bedeutet Offenbarung? Ich habe gestern Abend, als ich noch im Bett lag und nochmal darüber über den heutigen Tag nachdachte, so wie ich es mache, habe ich vergessen, was ich mitbringen wollte eigentlich. Deswegen muss ich das jetzt euch erzählen und hoffentlich habt ihr genug Fantasie, euch das vorzustellen. Wenn ich das unterrichte an der Bibelschule und das Thema der Offenbarung, also jetzt nicht nur das Buch, sondern überhaupt, was Offenbarung bedeutet, dann frage ich natürlich gerne die Schüler, ich würde euch die Frage an euch weitergeben, was bedeutet Offenbarung oder Offenbaren? Was würdet ihr sagen? Preisgeben, von sich was preisgeben, sehr gut. Hier geht ein Licht auf. Sehr gut, ein Licht geht auf. Entschlüsseln, offenlegen, gell? Das ist, wenn wir von der Offenbarung reden, dann reden wir etwas, was uns gezeigt wird, offengelegt wird. Dann geht ein Licht auf, man kann Dinge sehen. Es wird etwas preisgegeben, es wird etwas enthüllt. Ich habe gern mein Vater hat einem russischen Gefangenen, der im Gefängnis zum Glauben kam, hat ein Geschenk bekommen. Der hat dort ein Fisch geschnitzt, ein Jonafisch. Ich habe mich gefragt, wie man im Gefängnis schnitzen kann, aber das ist wohl möglich dort. Auf jeden Fall gibt es einen Jonafisch und der ist so süß aus Holz. Klappt man auf, da sieht man so einen Jona drin sitzen. So. Und ich tue ihn gerne mit so einer Decke und dann lasse ich durch die Reihen durch und jeder darf mal fühlen und mir sagen, was er da fühlt. Und es ist immer spannend, was dabei rauskommt, was die Leute denken, dass es ist. Und je mehr man fühlen lässt, umso größere Theorien kommen. Was könnte das alles sein? Die wenigsten kommen auf einen Fisch, geschweige auf den Jonafisch-Geschichte. Und dann kommt ein Trommelwirbel, alle sind gespannt jetzt. Alle haben ihre Theorien, alle ihre Überlegungen, haben was gefühlt, vielleicht gerochen. So, und die alle sind, ja, was ist es nun? Und dann wird's offenbart. Dann wird die Decke gelüftet, hochgezogen und dann zeige ich ihnen diesen süßen Jonafisch. Und dann gibt's und letztendlich ist das Offenbarung, Offenbaren. Es wird etwas offengelegt, was vorher noch nicht so klar war. Man hat getastet, man hat gespürt, man hat etwas, vielleicht sogar war man auf dem richtigen Weg. Manche haben gesagt, das muss Holz sein. Ah, das ist Holz. Nein, Plastik. Die anderen sagen, nein, Holz. Ist schon mal gut. Aber niemand wusste, es ist der Jona, Geschichte von Jona. Letztendlich ist Offenbarung etwas, was Gott uns eröffnet. Er gibt uns Licht. Licht geht auf. Er gibt von sich etwas preis, was vorher nicht offenbar war, was vorher ein Geheimnis war, verborgen. Vor ein Vorhang war davor. Und Gott muss es offenbaren. Er muss es preisgeben. Niemand geht hin und kann den Vorhang lüften. Niemand kann sagen, okay, jetzt ich weiß es. Denn wer hat Gott gesehen? Wer war bei ihm und sagte, alles klar, er weiß Bescheid? Niemand. So, Gott muss es offenbaren. Und das ist das Erste. Das Buch ist geschrieben, um es uns etwas zu öffnen. Und ich habe gestern Abend schon einige Bücher ausgelegt. Ich habe jetzt bewusst einen kleinen Mix ausgelegt. Mir ging es jetzt nicht darum zu sagen, hier, das sind die besten Bücher, die würde ich euch empfehlen. Es gibt einige, die würde ich euch nicht empfehlen. Aber ich bin so fair, ich zeige sie euch alle. Und zum Beispiel, das sind zum Beispiel von Vimalgo, das aus diesen berühmten 80er Jahren, in dieser ganzen Zion-Bewegung und diese Naherwartung ganz da, das ist aus dieser Zeit in die ähnliche Richtung geht. Dann John MacArthur, den ich sehr, sehr schätze als Ausleger und Prediger, wirklich sehr. Aber was da da kann ich in manchen Dingen einfach nicht mit. Das Gute behalten, alles prüfen, gell? So, dann Gerhard Meyer, ist euch Begriff Gerhard Meyer? Ist evangelischer Theologe, Dr. Gerhard Meyer in Ulm. Auf jeden Fall hier, bitte? Kennen wir. Ja. Die Edition C-Reihe gibt es da so eine Kommentarreihe, da hat er ganz viel geschrieben. Schätze ich auch sehr gut. Und es gibt verschiedene. Das ist jetzt neu auf den Markt gekommen von Johnson, der Triumph des Lammes. Und warum sage ich das? Es gibt Literatur und wirklich viel, 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 viel Literatur. Das Erste, was ich prüfe, wenn ich lese, offenbart es oder verschleiert es mir? Das ist mein erstes Kriterium. Wenn ich das lese, öffnet es mir und ich sage, ah, oder denke ich, hä? Jetzt weiß ich noch weniger wie vorher. Das ist ja ganz schön kompliziert. Das übersteigt irgendwie alles. Manches wirkt so, man muss ein super Experte werden, um überhaupt irgendwelchen Gedanken mitgehen zu können. Sprachlich und wie inhaltlich. Und ich sage, das Buch, und das ist so herrlich, eigentlich ist das hier komplett Offenbarung. Gott offenbart sich, enthüllt sich, gibt sich zu erkennen. Das ist das, was mich so fasziniert. Überlegt mal, der Schöpfer Gott hat es für gut empfunden, dir und mir zu sagen und zu zeigen, was er vorhat und was er tut. Das ist das Gleiche, Anführungsstrichen. Wenn jetzt hier eine Ameise kriechen würde und ich würde sagen, du Ameise, weißt du was? Ich sag dir, was ich heute vorhab. Keine Ameise würde sagen, hey Willi, du musst mir sagen, was du heute vorhast. Du musst mir dich erklären. Du musst mir sagen. Und darfst schon gar nicht auf mich drauftreten. Das ist eine Ameise, oder? Ich hoffe, ich bin kein Tierschützer hier, die sie gleich Ärger kriegt. Da ist der ewige Schöpfer Gott, der sich uns Menschen, die wir wie Hauch sind, morgens aufblühen wie die Blume und abends verwelken, nach Psalm 90. Und der offenbart sich, teilt sich mit. So, das erste Kriterium ist also, wenn ich die Offenbarung lese und die Literatur oder etwas höre, es muss mir öffnen. Es muss, ein Vorhang muss aufgehen. Und wenn es mir etwas zeigt, was hinter diesem Vorhang ist, dann bin ich schon mal auf einem guten Weg. Also die Offenbarung ist etwas, was uns etwas offenbart. Es versiegelt nicht, es verheimlicht nicht. Gottes Ratschluss ist in erster Linie, es ist ein Geheimnis. Schaut mal, geht mal mit mir ans Ende der... wir fangen an. Offenbarung 1, Vers 1. So, Entschuldigung. Alles schön der Reihe nach. Offenbarung 1, Vers 1. Das erste Wort. Wir werden nicht in diesem Tempo natürlich durchgehen, was schön wäre, aber nicht möglich aus Zeitgründen, aber notwendig, um tief hineinzusteigen. Schaut mal, was ist das erste Wort in der Offenbarung? Kapitel 1, Vers 1. Offenbarung. Und wessen Offenbarung? Jesu Christi. Die Offenbarung Jesu Christi. So, zuerst einmal, es offenbart wen? Jesus Christus. Und wer gibt diese Offenbarung? Jesus Christus. Andersrum gesagt, um wen geht es in der Offenbarung? Um Jesus Christus. Die Offenbarung ist etwas, was uns etwas offenbart, offenlegt. Jesus Christus. Und ich sage an dieser Stelle schon mal etwas voraus. Wenn wir die Offenbarung studieren wollen und sie lesen und uns nicht darum geht, ihn zu entdecken, werden wir sie nicht verstehen. Wenn wir nur unsere Neugier folgen, in dem Sinne Fragen beantworten, wo ich schon immer wissen wollte, und uns das Eigentliche nicht vor Augen haben, gestern haben die Warnung, du bist treu, befolgt, nicht hingesetzt hier. Ich spuck wieder. Wenn wir nicht Christus in diesem Buch suchen, werden wir dieses Buch nie verstehen. Wir mögen einiges da entdecken, wir mögen einiges da deuten können und was weiß ich, aber die eigentliche Bedeutung, die uns Licht geben wird, die uns Freude und Glauben und Hoffnung geben wird, werden wir nicht entdecken. Und das ist, im Gegenteil, wir werden uns fürchten. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, 18, nee, ein bisschen später, ich war ein bisschen älter, als ich zum ersten Mal die Offenbarung komplett durchgelesen habe, also am Stück. Ich war da in Schweden, in einem Urlaub, da habe ich Zeit gehabt und habe ich am Stück, ich weiß noch, ich lag da und ich hatte Angst, pure Angst, als ich das am Stück mal gelesen habe. Die ganzen Bilder und diese Drachen und Skorpione und boah, ich hatte einfach Angst vor diesen ganzen Bildern als junger Kerle. Ich habe nie verstanden, um was es da eigentlich geht. So, die Offenbarung ist etwas, das uns etwas öffnet und nicht nur etwas, uns Jesus Christus offenbart, ihn deutlich vor Augen malt. Und das ist etwas, was zu entdecken ist. Und jede Auslegung, jede Predigt, jedes Studium dieses Buches hat dieses Ziel vor Augen. Öffnen, nicht verschließen. Und ich will das deswegen so betonen, weil ich nicht wenig gelesen habe. Wie gesagt, es war mein Hobby. Habe es im Internet durchforstet, habe die Literatur bücherweise bei mir zu Hause gehabt. Und vieles davon, gestern finale Reihe, kennt ihr die? Ja? Jetzt haben wir es, gell? Die liebe Schwester hat mich dann daran erinnert. In vielen Dingen, das hat mir verschleiert, als dass es mir offenbart hat. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal bei den Studien dieser Literatur so über das Evangelium gestaunt habe, voller Glauben und Hoffnung in Jesus Christus war, sondern ich hatte einfach Angst vor der Zukunft. Was wird noch kommen? Wenn das noch alles auf uns zukommt, Katastrophe. Ich will nicht dabei sein. Ohne jetzt mich jetzt sofort zu positionieren, was sehr schwer fällt, aber ohne, ich versuche es mal so neutral wie möglich zu sagen. Es gibt ja die, dass wir entrückt werden, ist ohne Zweifel. Das lehrt die Bibel, oder? Die Bibel lehrt, dass wenn Jesus kommt, wir ihm entgegen entrückt werden. Und jetzt gibt es ja die Theorien vor der Trübsal, nach der Trübsal, gell? Das ja spaltet ja die Christenheit in mehreren Lagern. Bitte?
Schon seit 200 Jahren.
Jawohl, noch länger würde ich sagen. Nein, nicht länger, nein, stimmt nicht, weil die Lehre ist nämlich nicht sehr alt. So 1830 ungefähr fing man an, dieses Thema so zu entfalten. Vorher kannte man das gar nicht. Der Punkt ist, seien wir mal dahin. Ich frage jetzt nochmal, wer würde gern vor der Trübsal entrückt werden? Ich würde zweimal gern vorne entrückt werden. Wer möchte in die Trübsal? Ja, das ist gut. Ja, warum nicht? Ja, aber niemand will in die Trübsal, wenn wir die Möglichkeit haben. Ja, dann natürlich lieber vorher. Ich behaupte jetzt ganz frech, dass die meisten lieber an diese Lehre glauben, der Vorentrückung vor der Trübsal. Nicht, weil sie biblisch-theologische Belege dafür haben, sondern weil sie Angst davor haben. Sie wollen das. Und rein intellektuell verstehe ich das. Man will doch nicht in die Trübsal. Dann ist man jede Bibelstelle, die darüber sprechen könnte, gut. Und bloß nicht zu tief hinterfragen, weil könnte ja sein, dass ich doch in die Trübsal muss. Nun, der Punkt ist, wenn wir nicht in die Trübsal müssten, warum so viele Bibelstellen, die uns ermahnen, auszuharren? Warum? Wenn uns das gar nicht betrifft. Diese Frage zumindest sollte man zulassen und ernsthaft darüber nachdenken. Sonst braucht die ganze Ermahnung nicht. Wenn es eine Läuterung nicht braucht, warum spricht die Bibel? Wenn es ein Gericht nicht braucht, warum spricht die Bibel darüber? So, was ich damit sagen will, ist, dass vieles, was wir dann glauben und glauben wollen, mehr auf unseren Empfindlichkeit und auf unsere Angst beruht, als vielmehr auf einem sorgfältigen Studium der Schrift. Glaubt mir, ich würde gern vorher entrückt werden. Ihr merkt schon, dass ich nicht diese Position teile. Nicht, weil ich gerne in die Trübsal möchte, weil ich die Schrift und viele Bibelstellen nicht einfach für mich wegnehmen kann. Denn wenn ich sie wegnehme, wir haben gestern gelesen, was passiert, das macht mir Angst. Mehr als die Trübsal. Jesus hat gesagt, fürchtet nicht, die euer Leiber töten können. Fürchtet den, der eure Seele verderben vermag in der Hölle. Das ist meine Furcht. Zumindest größere Furcht als vor den Menschen und von denjenigen, die das antun könnten. So, wir prüfen, was ist, es offenbart, es muss aufzeigen. Die Bibel beginnt Offenbarung Jesu Christi. Es beginnt uns etwas zu öffnen. Es beginnt uns einen Einblick zu geben in eine geistliche, himmlische Welt, die wir sonst nie bekommen würden. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend und zugleich wichtig. Und jetzt blättert mir wieder ans Ende der Offenbarung. Kapitel 22. Wir machen immer wir schaffen erstmal jetzt diesen Rahmen, die Klammer. Das Bibelstudium ist wie Ziehharmonika. Eine Ziehharmonika ist bekannt euch. Man zieht und dann drückt man Knöpfe und dann kommt Musik. Man kann Knöpfe drücken, wenn man nicht zieht, kommt keine Musik. So, die Bewegung ist immer die hier. Und so ist Bibellesen. Ich lese ein Vers, ich ziehe auseinander und drücke Knöpfe und dann sehe ich das. Ich ziehe es wieder zusammen, gucke den einen Vers und ich ziehe wieder auseinander und gucke den Zusammenhang. Und immer in dieser Bewegung geschieht Bibelauslegung. Innerhalb der Bibel und die Bibel erklärt sich selbst. Die Bibel erklärt sich selbst. Die Bibel mit der Bibel auslegen, das ist das Entscheidende. Also Kapitel 22, Vers 10. Schaut mal, was Jesus da sagt. Und er spricht zu mir. Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Versiegle nicht, bitte versiegle nicht, verschlüssel es nicht, sondern es ist ja zugegeben, zu offenbaren, zu erkennen zu geben. Johannes, bitte versiegle es nicht, denn die Zeit ist nahe. Dieses Buch darf nicht versiegelt werden. Es ist geschrieben worden, dass die Gemeinde Jesu etwas sieht, es etwas offenbart bekommt. Dagegen, eine Hand bleibt da, beziehungsweise geht man in Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12. Daniel hängt sehr eng mit dem Buch der Offenbarung zusammen. Vieles von dem, was im Danielbuch steht, taucht in der Offenbarung wieder auf. Und man muss dementsprechend vorher Daniel gelesen haben, um auch Offenbarung studieren zu können. Aber nicht nur Daniel, sondern eigentlich die ganze Bibel vorher. Alle 65 Bücher sind nicht unwichtig zum Verständnis der Offenbarung. Die Zeit ist aber knapp, jetzt geschwind sie nachzulesen. Aber am Ende, nachdem Daniel auch etwas bekommt, eine Schau, eine Prophetie für das, was geschehen soll. Schaut mal, was in Kapitel 12, Vers 4, was da Gott Daniel sagt. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchen, umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. So, Daniel schreibt und dann bekommt er, sagt, und das ist, Daniel, nicht für jetzt, das ist für später. Und deswegen versiegeln, das wird noch nicht sofort klar, es wird nicht offenbar, es wird nicht jedem deutlich, sondern es bleibt ein Geheimnis bis zur Zeit des Endes. Jetzt frage ich euch, wann hat das Ende begonnen? Oder hat es schon überhaupt begonnen? Bitte? Nee. Kommen Jesu Christi. Das Ende der Tage, das Ende der Zeit. Oder können wir jetzt viele Bibelstellen aufschreiben von den Aposteln, die sagen, als Jesus kam, begann die Zeit, die letzte Zeit, die letzte Epoche, begann sie. Und Daniel schreibt Dinge, die ungefähr 500 Jahre bevor das beginnt, stattfinden. Ich bin gespannt, ob der Herr mir erlaubt und wir die Zeit haben, Daniel 9 mit euch anzuschauen. Das ist nicht unwichtig zum Verständnis der Offenbarung. Das hat was mit diesen ganzen 70-Jahr-Woche-Theorie. Habt ihr schon mal gehört? Ja, so 70-Jahr-Wochen, dass eine Jahrwoche ja noch aussteht. 69 haben sich schon erfüllt. Und das hat was damit zu tun, wie man Daniel 9 auslegt. Und letztendlich, aber egal, welche Position man hat, ich habe auf der Fahrt eben auch diese Theologen mir angehört, als Bestätigung, dass ich da nichts Falsches sage. Selbst die sagen, dass ab dem Kommen Jesu, die Prophezeiung, die da stattgefunden hat, mit dem Kommen Jesu, angefangen hat. Das heißt, und das war ungefähr 500 Jahre, bevor Jesus kam, hat Daniel die Prophetie bekommen. Vier Reiche werden kommen und danach kommt ein Reich, das wird alle Reiche vernichten und wird über allen Reichen stehen. Und das ist das Reich des Messias. Und er erklärt das, welche Reiche das sind und dann, wie sie kommen werden, was sie ausmacht. Und dann gibt es eine Zeit, das hat was mit diesen 70 Wochen zu tun. Und es erfüllte sich knapp 500 Jahre. Danach kam dieser Gesalbte, er kam. Und überleg mal, 500 Jahre heißt bei Gott dann für Daniel, versiegle, denn es ist noch nicht jetzt. Okay, wichtig. Und in der Offenbarung lesen wir, versiegle nicht, denn die Zeit ist nahe. Wie kann sein, dass in Daniel die 500 Jahre lang sind, aber in der Offenbarung die Zeit über 2000 Jahre, auf die wir warten, dass es letztendlich passiert, wo es heißt, versiegle nicht. Wisst ihr, was ich damit meine? Dass das in der Offenbarung beschrieben steht, schon längst angefangen hat. Es ist etwas, was nicht etwas in der Zukunft liegt. Es liegt noch vieles in der Zukunft, denn vollendet ist es ja noch nicht. Aber zu meinen, und das ist ja ab Kapitel 4, ist alles Zukunft. Das ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist gefährlich. Dann tut man viele, viele Kapitel weg aus diesem Buch. Und die Ausrede, und ich will sie so benennen, wie sie ist, nach meiner Sicht, ja, das ist, trifft uns nicht, man muss es ja aber irgendwie rechtfertigen, dass es doch irgendwie für die Gemeinde gilt. Ja, das ist halt, wir können einfach da Prinzipien lernen. Das gilt uns zwar nicht, aber wir können halt daran Hoffnung sehen, was Gott mit denen machen wird, aber nicht mit uns. Das ist viel zu kurz. Das heißt, das, was in der Offenbarung steht, ist offenbart, geöffnet für wen? Geht mal Offenbarung Kapitel 1. Meine Blätter fallen hier auseinander. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade und Friede von und so weiter. An wen ist das Buch geschrieben? An die Gemeinden. Das Buch der Offenbarung ist an die Gemeinde geschrieben. Nicht an Ich warte noch, bevor ich speziell werde. Lass uns das so festhalten. Das Buch, das ganze Buch ist an die Gemeinde Jesu geschrieben. Das Ganze. Es gilt der Gemeinde. Alles, was darin steht, gilt der Gemeinde. Wir können nicht sagen, ein paar Dinge gelten uns und ein paar Dinge werden einer anderen Generation oder anderen gelten und vielleicht sogar nur Israel gelten. So darf man mit diesem Buch nicht umgehen. Alles gilt uns, denn die ganze Schrift ist für uns geschrieben und gegeben. Nur vorher war es ein Geheimnis, jetzt wird dieses Geheimnis entlüftet. Vorher war es verborgen, jetzt wird es offenbart. Und in diesem Verständnis, es wird jetzt, und zwar mit dem Kommen Christi, mit der Erlösung Jesu Christi, der ganzen Menschheit, wird dieses Geheimnis gelüftet. Geht mit mir in den Epheserbrief kurz. Ist es okay, wenn wir so in der Bibel, ja, wie gesagt, das ist meine Methode, wir blättern fleißig. Wenn ihr könnt euch so einen Fingerhut besorgen. Die Frauen haben so zum Nähen, so aus Gummi. Damit kann man voll gut blättern. Oder halt mit Spucki. Oder halt viele Laserzeichen besorgen. Oder die Hand vom Nachbarn nehmen. Ja. Wenn ich merke, dass sie zu weit geht und sich verschieben kann, wenn das okay ist, dann gerne.
Das heißt, es war die Ansprache war ganz gezielt an diese Gemeinden. Ist es legitim, dennoch, also alle Gemeinden anzuwenden, weil möglicherweise zu dem Zeitpunkt gar keine andere Gemeinde gab?
Gab definitiv zu dieser Zeit, können wir geschichtlich auch aufzeigen, dass es nicht die einzigen 7 Gemeinden nur noch übrig waren. Das ist eine sehr gute Frage, sehr, sehr legitim. Mehrere. An wen wurde der Korintherbrief geschrieben? An wem der Römerbrief? Gilt dieser Römerbrief uns auch heute? Korintherbrief auch? Galaterbrief auch? Okay? Das heißt, nur wenn es ein Erstadressat gab, und in diesem Kontext ist es auch wichtig zu verstehen, weil das hilft uns zum Verständnis, bedeutet ja nicht, dass es uns heute auch gilt. Denn ich lese 2, 3 Stellen. Machen wir es gleich, damit es gleich beantwortet. Entschuldigung, Epheserbrief, dann noch ein, leit die Hand vom Nachbarn aus als Lesezeichen oder ein Finger von ihm. Um das kurz zu zeigen, erst schlagen wir Römerbrief. Römerbrief, ein bisschen vorblättern, Kapitel 4. Als Gott Abraham die Verheißung gab und des Nachkommens, an wem galt das? Definitiv Abraham, oder? Das ist der Ersthörer, Erstadressat dieser Botschaft gewesen. Und er sprach ihm den Glauben aus Gerechtigkeit zu, die Gerechtigkeit aus Glauben zu, nicht aus Werken, richtig? So, das galt Abraham. Er glaubte, dass er Nachkommen bekommt, Isaak, und er glaubte, dass es war seine Gerechtigkeit. Gilt das für uns heute auch? Auch. Und warum geschah das für ihn so? Warum hat Gott das mit Abraham so gemacht? Uns zum Vorbild, damit wir heute die Gerechtigkeit aus Glauben empfangen. Gott hat es vorher bereitet, vorher verkündigt, vorher erleben lassen, damit wir heute daraus lernen und wissen, aha, so handelt Gott. Und schaut mal Kapitel 4 im Römerbrief ab Vers 24. Vielleicht nehmen wir 22 mit. Darum ist es ihm zu Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denn es zugerechnet werden soll, die wir an den Glauben, der Jesus aus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt, es ist ihm gesagt, er glaubte, aber es ist nicht nur um seinetwillen aufgeschrieben worden. Es ist keine Geschichtsschreibung, damit wir wissen, ah ja, so wurde Abraham gerechtfertigt. Das ist die Bibel nicht. Es wurde aufgeschrieben, damit wir glauben. Es ist für uns geschrieben worden. Es haben die wirklich erlebt, das hat er wirklich erlebt, aber geschrieben wurde es für uns. Das Gleiche in Römer Kapitel 15. Eine sehr gute Frage. Kapitel 15, ab Vers 4. Im Römerbrief, gell? Ich glaube mir, ich liebe dieses Geräusch. Das ist das beste Geräusch, das es gibt. Kein iPad und keine App kann dieses Geräusch so schön nachmachen. Von echten Blättern, die geblättert werden. So nützlich und gut auch das alles sein mag und man es schnell findet. Aber in seiner eigenen Bibel zu blättern, ich weiß, ich bin da altmodisch, aber das ist allein dieses Gefühl. Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermahnungen der Schriften Hoffnung haben. Es ist geschrieben an die 7 Gemeinden in Asien. Und wisst ihr, warum 7 Gemeinden? Warum nicht 5? Die Zahl 7 steht für? Nicht vollkommen. gesamt. Vollkommen ist die Zahl 10. So, das ist ganz, das heißt alle Gemeinden, es betrifft nicht nur die Gemeinde in Asien, das ist eine Postroute, das war ein kleiner Verband, sondern es betrifft noch nie 7, es gilt allen Gemeinden. Zu den Zahlensymbolik kommen wir heute noch. aber der Punkt ist, sie gab es und sie gab es konkret. Stell dir vor, Johannes schreibt die Offenbarung und die sitzen da und denken, quietsch, quietsch, und was hat das mit uns zu tun? Das ist ja irgendwo mal in 2000 Jahren. Was für eine Erbauung, was für eine Hoffnung, Ausharren sollte es ihn gebracht haben, wenn die Offenbarung ihn gar nicht gegolten hat? Das ist keine Ausharren, keine Hoffnung, keine. Aber dazu ist geschrieben, damit, und nicht nur für sie, sondern auch für uns und gerade noch für uns heute. Denn wenn die damals schon gehört haben, wisst ihr was? Es geht gleich los. Wie viel mehr wir nach über 2000 Jahren? Wie viel mehr sind wir mittendrin? Und wenn nicht, vielleicht sogar kurz vor knapp am Ende. Von daher ist die Offenbarung an die Gemeinde Jesu geschrieben. Konkret in einzelnen Situationen, wie in anderen Briefen auch. Aber das ist geschrieben zu unserer Belehrung für heute, jetzt. Für dich und für mich. Ist das nicht gut? Das ist herrlich. Für dich und für mich. Mann, was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht. Zurück zum Epheserbrief, gell? Da waren wir. Also, wisst ihr, was weiterhin ein Vorrecht ist? Und zwar folgendes, dass du und ich die Gnade haben, dass wir das jetzt lesen dürfen und verstehen dürfen. Dass es für dich und für mich heute nicht ein Geheimnis bleiben muss. Das ist ein Vorrecht. Das hat sich keiner verdient. Das hat sich keiner erarbeitet. Die erste Lektion, die für mich so gravierend war in meinem Dienst, in meinem Lehrverständnis, als ich gelernt und verstanden habe, die Wahrheit ist außerhalb von mir. Ich kann mich erinnern, als ich auf die Bibelschule ging und die Berufung zum Predigtdienst bekommen, also offiziell. Das war sogar vorher. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, was ist, wenn mir mal die Themen ausgehen? Ich muss Sonntag für Sonntag predigen, Mittwoch für Mittwoch Bibelstunden halten. Ich predige seit 18 Jahren jeden Sonntag in irgendeiner Gemeinde, mache jeden Woche Bibelstunden Hauskreis. Was ist, wenn mir ein Thema ausgeht? Steht ihr? Boah, Panik! Und dann die Erkenntnis und das Verständnis, die Wahrheit liegt außerhalb von mir. Die liegt nicht in meiner Intelligenz, die liegt nicht in meinem Können, die liegt nicht in meinem Verstand, nicht in meiner Fähigkeit, aus der Schrift heraus Dinge herauszuziehen, wo man sagt, wow, wie kannst du das nur so sehen? Ich würde auch gern so die Bibel lesen wie du. Mensch, du entdeckst ja Sachen, die würde ich niemals sehen. Ja, gell? Scheiße. So. Und bloß nicht preisgeben, wo man es her hat. Sonst könnten sie ja nachlesen. Und merken, das ist ja gar nicht auf deinem Mist gewachsen. Die Wahrheit ist es außerhalb, das ist geschenkt. Die gibt Gott. Dass ich das begriffen habe, oh, wie erleichtert war ich. Er wird mir zur rechten Zeit, wird mir geben. Und nicht nur geben, er hat es gegeben, hier steht es. Hier steht es. Wisst ihr was? Ich muss nicht Sonntag für Sonntag mir überlegen, was ich zur Predigt habe. Hier steht es drin. Nur als Beispiel, ich nehme einen Brief, Epheserbrief in dem Fall. Und beginne bei 1 Vers 1. Und predige dann über 1 Vers 1. Am nächsten Sonntag, wenn ich fertig bin, dann weiß ich am nächsten Sonntag, wenn ich am Sonntag Amen gesagt habe, weiß ich, was ich am nächsten Sonntag predigen werde, nämlich Epheser 1, Vers 2. Und dann, wenn ich fertig bin, weiß ich, was ich da predigen werde, 3. Und das hat ungefähr 4 Jahre gedauert, bis ich einen Epheserbrief gepredigt habe. Und dann bin ich gegangen. Dann bin ich in eine andere Gemeinde gekommen. Und dann hat man mir gesagt, kannst du die Bibelstunden machen? Und dann war das September und ich wusste nicht, ob ich da bleiben werde oder nicht. Dann dachte ich, okay, bis Dezember. September bis Dezember habe ich wenig Zeit, dann habe ich mir das kleinste Buch ausgesucht. Buch Haggai, den Propheten. 2 Kapitel. Und dann haben wir gestartet. Haggai, Einleitung, so wie jetzt. Und ich bin jetzt knapp 2 Jahre da und bin immer noch in Haggai. Haggai 1, Vers 1, 1, Vers 2, manchmal Wochen 1, Vers 1, weil dann muss man über das erste Wort erstmal nachdenken. Aber je mehr man darüber nachdenkt, umso schneller kommt man in Fahrt. Weil die Worte wiederholen sich. Da muss man sich nicht nochmal erklären. Dann ist schon klar, was Offenbarung bedeutet. Und so sind wir seit knapp, also wird bald 2 Jahre im Buch Haggai. Noch nicht fertig. Noch nicht fertig. Der Punkt ist, denke ich mir alles aus, ziehe ich das mit Absicht in die Länge, damit man denkt, oh, der weiß aber viel. Nein, sondern der Herr gibt. Und er sagt, predige, lehre und ich gehe Schritt für Schritt. Und es ist erstaunlich, wie der Herr dann, wo man denkt, er plant so, dann komme ich zu den Versen und es trifft genau die gemeine Situation. Genau. Und dann predige ich weiter, ein halbes Jahr später sind wir bei den nächsten Versen und es trifft genau wieder die Situation. Der Herr macht es. Ich mache mir keinen Kopf mehr, über was würde ich predigen. So predige ich am Sonntag über das Markus-Evangelium. Markus 1, Vers 1. In dem Fall sind da Perikopen. Das heißt, da gibt es die Geschichte über den Gelähmten und dann gibt es die Geschichte darüber. Und ich weiß, was ich am nächsten Sonntag. Und die Geschwister dürfen sich freuen. Mögt ihr Serien? Warum mag man Serien? Weil man wissen will, wie es weitergeht. Und die Menschen kommen, weil sie mehr hören wollen. Weil sie wollen, wie geht es weiter, die Geschichte des Evangeliums? Wie geht es weiter? Das, die Wahrheit ist außerhalb von uns. Und die wird uns geschenkt. Oh, wie herrlich. Kapitel 3 im Epheserbrief. Ich mag diese Verse. Paulus schreibt ab Vers 3. Er schreibt Folgendes. Denn mir ist durch Offenbarung, jetzt kommt dieses Wort, ja? Denn mir ist durch Erleuchtung, durch Öffnung, durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie es oben kurz geschrieben habe. Das ist cool, gell? Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis, es ist ein Geheimnis, es ist etwas, was verborgen ist. Es ist nicht was sofort offensichtlich und jeder Mensch auf alles gleich weiß Bescheid. Er liest es und denkt, ich lese Buchstaben, ich lese Wörter, ich lese Sätze, ich lese Geschichten. Aber was bedeuten die, oder? Geht's euch so? Ging's euch mal schon so? Man liest und denkt, hey, da ist mehr dahinter als das, was ich da gerade gelesen habe. Was bedeutet das eigentlich? Und Paulus sagt, mir ist durch Offenbarung dieses Geheimnis zu erkennen gegeben, wie ich es oben kurz beschrieben habe. Das heißt, die Verse vorher, die zwei Verse, für die ich 2 Jahre dann gebraucht habe, sagt er, ich habe kurz darüber geschrieben. Und die waren so tief. Und dann sagt er folgendes, beim Lesen könnt ihr in meine Einsicht das Geheimnis des Christus merken. Was ist dieses Geheimnis? Was wird offenbart? Das Geheimnis des Christus. Das ist das Geheimnis. Paulus wird durch Offenbarung es gegeben. Und sein Auftrag ist das, jetzt es zu verkündigen und zu erklären, weil jetzt ist die Zeit, von der Daniel gehört hatte, jetzt ist noch nicht die Zeit, aber die Zeit wird kommen. Und dann wird sich die Erkenntnis mehren und sagen, jetzt ist die Zeit. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Jetzt beginnt die Zeit. Ist das nicht gewaltig? Und die hat angefangen vor 2000 Jahren. Und wir sind ein Teil davon. Ein Privileg. Wir dürfen ein Teil davon sein, das Reden Gottes hören. Es muss nicht ein Geheimnis bleiben. Ist das nicht Wahnsinn? So. Das erste, also das uns Werkzeug oder die erste Ausrichtung, um den Berg zu besteigen, wir gehen los mit einem Ziel, etwas zu offenbart zu bekommen. Wir wollen auf die Spitze steigen und dann sehen können und sagen, wow, das ist das. Und nicht ankommen und im Nebel stehen und denken, ja, das war aber spannend. Ich sehe immer noch nicht. Ja? So beten wir, dass der Herr gutes Wetter schenkt. Ja. Und die Sonne leuchtet in ihrer Kraft, buchstäblich. Buchstäblich, dass das Evangelium uns erleuchtet und das uns offenbart. Pause. Ja, es ist schon 11 Uhr. Ich gebe euch 5 Minuten, 10 Minuten. Also ich werde nicht alles in diesem Tempo machen können, dann kommen wir wirklich nicht durch mit den 7 Punkten. Aber lasst uns kurz durchatmen, weil ich komme jetzt mit dem zweiten Punkt und dann mittendrin aufhören, macht ja keinen Sinn. Also kurz durchatmen, vielleicht Luft rein und andere Luft raus und dann geht weiter.